Guten Morgen miteinander. Es ist euch vielleicht nicht bewusst, aber in diesem Moment, wo ihr hier sitzt oder wir hier sehen, sind, umschwirren euch jede Menge Wellen und Strahlen. Ja, ihr sitzt in einem wundervollen WLAN. Ich finde das faszinierend, wenn jetzt einer nebenher irgendwie einen Film streamen würde mit seinem Handy. Tut er natürlich nicht. Aber das ist schon spannend. Da schwirrt hier dieser Film durch die Luft in das Handy. Man könnte hier ein Radio hinstellen. Das wird funktionieren. Irgendwie schwirren hier Radiowellen durch den Raum. Bluetooth vielleicht. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, das Magnetfeld der Erde, das, in dem wir sitzen und das uns irgendwie umgibt und nach dem sich manche auch richten. Wahnsinnig viele Informationen, die hier durch den Raum schwirren, auf die eine oder andere Art. Dann gibt's, jetzt kommen wir so ein bisschen in den negativen Bereich, es gibt so eine radioaktive Grundstrahlung tatsächlich, die uns umgibt, die in den letzten Jahren auch immer etwas gestiegen wurde. Aber wenn man dann googelt, dann heißt es immer, keine Angst, es überschreitet nicht die gesetzlichen Vorgaben. Sehr beruhigend, sowas zu lesen. Feinstaub, Stickstoffdioxide, Schwefeldioxide. Ja, es fängt deprimierend an heute Morgen. Jetzt weiß ich nicht, ob auch Bilder. Aha, wunderbar. Genau, ne? Also so alles Mögliche umschwirrt uns hier, während wir hier sitzen. Positives, Negatives, wie auch immer. Von daher finde ich es gar nicht so schwer zu glauben, dass da irgendwie auch Gott ist. Dass es da irgendwie eine Dimension gibt, wo auch Gott unsichtbar ganz nah bei uns ist. Bei dem allem, was uns da so umgibt, sagt Gott, und ich bin auch da, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Und leider, und jetzt kommt der Gedanke, auf den ich hinaus will, leider beschreibt uns Gott die Realität eben nicht nur so, dass er da ist. Er als der Positive und Gute, der uns unsichtbar umgibt, sondern da wird uns von Gott her gezeigt, da gibt es auch diese unsichtbare böse Realität, die dich umgibt. Da gibt es einen Gegenspieler Gottes, der unsichtbar am Werk ist. Eine Person, so wie wir uns Gott als Person vorstellen oder wie er sich uns als Person zeigt, nicht nur, dass wir ihn uns so vorstellen, wie er sich zeigt, gibt es da auch diese andere Person, so schwer es uns fällt, irgendwie tiefer zu verstehen, wie diese Person genau wirkt. Ein paar Hinweise finden wir da in der Bibel, wie das sein könnte, aber so ganz genau wird es uns im Grunde nicht beschrieben. Aber die Realität dieses Gegenspielers von Gott, die ist eben real, wie das so mit der Realität halt ist. Gott hat einen Gegenspieler, eine böse Person, eine Art Mastermind mit einem bösen Bewusstsein und einer zutiefst bösen Absicht. Das ist unbequem. Das ist vielleicht beängstigend. Klammer auf, muss es überhaupt nicht sein, solange wir uns eben an Jesus wenden, der unsichtbar bei uns ist. Manche finden den Gedanken vielleicht auch absurd oder lächerlich. Das kann ich verstehen. Aber wenn es so ist, oder wenn zumindest grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass es so ist, wenn das nicht völlig ausgeschlossen ist, dann sollten wir uns dringend darüber Gedanken machen. Und das Ziel von diesem Gegenspieler Gottes ist, deine Beziehung zu Gott oder deine Verbindung zu Gott zu verhindern. Das ist eigentlich alles, was er will. Klingt erstmal harmlos, weil das gar nicht wehtut im ersten Moment. Aber das ist sein Ziel. unsere Verbindung zu Gott möglichst zu kappen. Das heißt, möglichst wenig Menschen sollen Jesus überhaupt kennenlernen. Das wäre aus seiner Sicht, aus Sicht des Gegenspielers, das Beste. Wenn ihn möglichst wenig kennenlernen, möglichst wenig von ihm hören. Wer ihn kennt, der sollte möglichst nicht drüber reden. Und da versucht er das zu unterbinden, dass nicht über ihn geredet wird, von denen, die ihn kennen. Und wer Jesus persönlich kennt, der sollte dann wenigstens ansonsten möglichst unattraktiv und uninteressant wirken. Jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern im charakterlichen Sinne, von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen her. Ja, von daher, je weniger Freude an Gott wir haben, um auf unser Oberthema zu kommen, desto besser für ihn, für diesen Gegenspieler von Gott. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, so ein bisschen über die Wirkweise, wenn es wirklich diese Person gibt, diese böse Person, diesen bösen Gegenspieler Gottes, dann kann man zum Beispiel darüber nachdenken, dass wenn man in einer Kultur lebt und in der leben wir hier in unserer westlichen modernen Kultur, in der der Glaube an das Übernatürliche sowieso relativ schwach ausgeprägt ist nur, dann muss dort dieser Gegenspieler erstmal gar nicht so viel machen. Weil wer sich nicht für das Übernatürliche interessiert, interessiert sich auch nicht für Gott. Und das ist gut für ihn. Also ihm ist es gar nicht wichtig, dass er selber erkannt wird. Es ist ihm nur wichtig, dass wir keine Verbindung zu Jesus aufnehmen. Und von daher, in einer solchen Kultur, wie wir gerade leben, ist es tendenziell besser, wenn er sich erstmal ein Stück zurückhält und gar nicht so offenkundig aktiv wird. Und wenn man gar nicht an ihn glaubt, an diesen Gegenspieler, dann macht es das für ihn natürlich noch einfacher, weil eine Gefahr, die ich gar nicht erkenne, wird tendenziell viel mehr Negatives bewirken, weil ich nicht vorbereitet bin, wenn sie mich angreift. Also für ihn ist es das Beste, wenn wir nicht an ihn glauben, wenn wir nicht über ihn reden und wenn er sich gar nicht so offensichtlich zeigt, dann hat das viel einfacher mit seinen Zielen. Und so arbeitet er in unserer Zeit, in unserer Kultur vor allem, in der wir leben, in unserer Prägung, arbeitet er vor allem mit Meinungen, mit Gedanken und mit Zweifeln. Zweifeln an Gott. Und dafür finden wir dann in der Bibel auch Beispiele. In 1. Johannes 4, Vers 3, da schreibt Johannes mal, ich bringe es jetzt auf den Punkt, wie er dort steht, nur einen kleinen Ausschnitt, wo er schreibt, jeder Geist, der Jesus nicht kennt oder bekennt, steht dort. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist eine ganz spannende Formulierung, denn eigentlich letztlich geht es um eine Meinung, um eine Überzeugung. Ja, ich habe die Überzeugung, also jetzt ich persönlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus ist, das ist meine Überzeugung. Aber es gibt eben auch die, die überzeugt sind, das alles ist Jesus nicht. Ja, und Johannes verbindet jetzt dieses, ich bekenne Jesus, und damit meint er als Sohn, und also als Sohn Gottes und als Christus, dann bezeichnet er das aber hier an dieser Stelle nicht als Meinung, sondern als Geist. Und da haben wir auf einmal diesen Einfluss so einer unsichtbaren Macht. Aber so von unserem Erleben her ist das erstmal eine Meinung. Eine Meinung, die ich habe, die aber irgendwie, wir wissen nicht ganz genau wie, aber irgendwie beeinflusst wurde von diesen, in diesem Fall, bösen Geistwesen, so sage ich es jetzt einfach mal. Ja, irgendwie versucht diese böse Macht, deine Meinung zu beeinflussen. Durch das, was du so aufnimmst im Alltag von überall her. Und versuch dich irgendwie von Gott abzuhalten, davon, dass du mit ihm Verbindung aufnimmst, dass du mit ihm redest, ganz konkret. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist auch, wie wir als Gläubige, als Christen damit umgehen. Wie reagieren wir darauf? Und da benutzt Gott in der Bibel für den Umgang mit dieser Herausforderung unter anderem das Wort Kampf. Ja, wir sind herausgefordert zu kämpfen, als Menschen und als Gläubige. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, mit einem Widersacher zu tun und deshalb müssen wir eben kämpfen und deshalb ist das Thema heute Morgen und für diese Woche dann auch in den kleinen Gruppen Gebet, wenn ich im Kampf bin. Und ich verweise auch hier nochmal ausdrücklich auf meine Predigtgliederung im Internet, auf unserer Homepage für diese Projektphase freudeangott.de, wo ich dann auch noch mehr Bibelstellen einfüge, weil ich heute Morgen nicht alle Bibelstellen vorlesen möchte, die zu dem Thema passen. Wer da tiefer einsteigen will, nachlesen will, ist herzlich eingeladen, einfach auf der Homepage dann zu gucken unter Ressourcen, das sollte einem eigentlich gleich in die Augen fallen, ist das Material für diese 7 Wochen abzurufen. Ich glaube erst ab 12 Uhr, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber als ein Beispiel, weil so ein paar Bibelstellen muss ich dann ja doch bringen, um zu zeigen, dass es zumindest aus der Bibel kommt, was ich hier gedanklich weitergebe. Eine Bibelstelle, die ich an dieser Stelle zeigen möchte, ist aus 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12. Da schreibt in dem Fall Paulus, dieser große, der größte christliche Gelehrte, den es überhaupt gab, der schreibt da, du aber, Mensch Gottes, ja, also er spricht dich, oder in dem Fall Timotheus, aber letztlich uns, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Also da müsst ihr dann im Zusammenhang lesen, um was es geht, aber wir sind letztlich genau in dieser Thematik, mit was will uns dieser Gegenspieler Gottes letztlich ablenken und von Gott wegziehen, was auch immer das ist, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe, und ich finde es ganz spannend, wörtlich steht da eigentlich verfolge, ja, vor dem fliehen und das verfolgen. Fliehe diese Dinge, verfolge aber, jetzt sage ich so, Gerechtigkeit, Gottgefälligkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Sanftmut. Das ist offensichtlich das, was wir brauchen und das soll ich verfolgen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Wir sind aufgefordert zu kämpfen. Natürlich nicht militärisch, nicht mit Schusswaffen irgendwie, das ist ja missverständlich dann auch im Bereich der Religion manchmal, sondern so, wie wir auch sagen, dass wir gegen unseren inneren Schweinehund kämpfen müssen. Da kämpfen wir ja auch. Ja, mit Diätplänen oder was auch immer. Und so müssen wir kämpfen im Glauben und sind ganz konkret angesprochen, zu fliehen, zu verfolgen, zu streben, zu ergreifen. Ja, da bin ich in die Verantwortung genommen und zu sagen, okay, fliehen heißt, da muss ich auf Abstand gehen. Das sollte möglichst weit weg von meinem Leben sein. Und das andere will ich verfolgen davon, das will ich unbedingt erreichen, das will ich kriegen. Das klingt nicht so, als könnte ich mich in meinem Sessel zurücklehnen und sagen, Gott, ich kann nichts tun. Also klingt's für mich nicht. Dann hätte Paulus geschrieben, setz dich in den Sessel und warte, dass Gott was tut. Schreibt er aber nicht. Er schreibt, fliehe, verfolge, ergreife, strebe, kämpfe. Wir sind rausgefordert. Da bin ich in die Verantwortung genommen, mich auf den Weg zu machen und gegen meine, und das ist es im Alltag oft, gegen meine inneren Impulse zu arbeiten, die ich habe. Da ist gar nicht diese dunkle Gestalt, die ich irgendwo sehe. Das Problem ist meistens schon in mir drin, da muss von außen gar nichts mehr kommen. Und das versucht er irgendwie zu wecken, dieser Gegenspieler, und er schafft es immer wieder. Und ich bin herausgefordert, zu kämpfen. Und so wollen wir etwas konkreter schauen. Wie kann ich denn kämpfen? Was zeigt uns die Bibel auf, da an Möglichkeiten, wie wir kämpfen können und was dazugehört? Und da ist es schon so. Und mit dem Vers möchte ich dann auch anfangen. Da sagt Jesus mal an einer Stelle, und zwar in Johannes 15, Vers 5, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Und diese Eigenschaften, die wir eben gelesen haben, Gerechtigkeit und Glaube und diese Dinge, die wir verfolgen sollen, das wird an anderen Stellen auch als so eine Frucht bezeichnet. Ja, ich brauche die Verbindung zu Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist so. Ich brauche die Verbindung zu Jesus. Ohne ihn wird es nicht gehen. Und wie halte ich die Verbindung zu ihm? Wie hält man die Verbindung zu Jesus? Jetzt merken wir, Jesus passt als Antwort nicht. Durch Gespräch. So einfach ist das. Wie halte ich die Verbindung zu irgendeiner Person? Durch Gespräch. Dadurch, dass ich mit ihr rede. Und das fromme Gespräch nennen wir dann auch Gebet. Dass ich mit Gott rede. Ja, und dann gibt es eben in einem Abschnitt in der Bibel, wo es sehr speziell um diesen Kampf geht. Ja, nämlich in diesem Epheserbrief im 6. Kapitel ab Vers 10. Da wird dann auch so eine Waffenrüstung aufgezählt, so eine geistliche Waffenrüstung. Ja, und das Ganze zielt auf diesen Vers ab, letztendlich. Dieser Vers zeigt uns am Ende dieses Abschnittes, worum es eigentlich geht und worauf es ankommt. Und da heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich habe leider keine Übersetzung gefunden, die besser zum Ausdruck bringt, worum es geht, als diese. Weil hier so vom Flehen die Rede ist und vom Anhalten. Mit allem Gebet und zu jeder Zeit. Es gibt kaum einen Vers, der uns deutlicher zeigt, dass wir herausgefordert sind, wirklich intensiv und dauerhaft und beharrlich und regelmäßig zu beten. Das ist Kämpfen. Oder auch zu wachen, heißt es hier. Für so viel unnützes Zeug können wir wach bleiben. Aber nicht fürs Gebet. Früher aufwachen, später ins Bett gehen. Und wenn dieser Widersacher, der Gegenspieler Gottes, wenn er es schafft, uns an einem Tag vom Gebet abzuhalten, also von wirklich einem Gebet, wo man sagen kann, da war ich jetzt wirklich mit Jesus in Verbindung auch, dann ist das für ihn Weihnachten und Ostern an einem Tag. Und wenn Gebet wirklich Kampf ist, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es das ist, weil ich glaube, man kann die Bibel nicht anders verstehen als so, dass Gebet wesentlicher Teil dieses Kampfes ist, dann darf ich auch letztlich, so schwer das vielleicht jetzt ist, aber dann darf ich letztlich nicht drauf warten, bis ich Lust drauf habe oder Freude dran habe. Das geht nicht. Also es geht schon, aber dann verlieren wir. Ja, Freude ist beim Beten ein wichtiges Ziel, absolut. Such danach. Aber Freude ist keine Bedingung zum Beten. Es geht auch ohne. Und ja, man hört dann manchmal dieses Argument, aber das Gebet soll doch auch authentisch sein. Ja, ich soll doch auch mit innerer Zustimmung und nicht irgendwie gezwungen beten. Und ich sage, ja, strebt das an. Es ist schön, wenn es so ist. Aber es gibt eben auch Bereiche in unserem Leben, da ist nicht meine aktuelle innere Zustimmung der höchste Wert, nachdem ich entscheide, sondern Verlässlichkeit oder Wichtigkeit, Dringlichkeit. Ja, ich soll meiner Frau treu sein, auch wenn ich keine innere Zustimmung dazu habe. Oder soll ich authentisch sein, wenn mir meine Nachbarin besser gefällt? Also tut sie nicht, keine Angst. Das ist nur ein Beispiel. Soll ich dann authentisch sein und sagen, Schatz, tut mir leid, ich muss mal eben authentisch sein? Zur Arbeit kann ich auch nicht nur gehen, wenn ich totale innere Übereinstimmung, Zustimmung habe. Da gibt's höhere Verpflichtungen. Da bin ich eine wirklich verbindliche Verbindung eingegangen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir genau das auch aufs Gebet übertragen können. Mit diesem Wunsch, dann lasst uns doch dafür beten, dass wir es mit Freude machen können. Ja, nimm dir so lange Zeit zum Beten, bis du Freude daran hast. Das ist absolut in Ordnung. Mach das, setz dich hin und bete so lange für Freude, bis sie da ist. Das ist ein gutes Ziel. Aber setz dich hin und bete dafür. Und wenn ich tatsächlich es mal, also wir sind ja hier im Bild des Militärs und das wird an manchen Stellen eben noch viel stärker ausgeschmückt, die Stellen greife ich jetzt gar nicht so auf, aber wenn wir mal in diesen militärischen Bereich gehen und überlegen, es laufen ja leider gerade ein paar Kriege, die das sehr anschaulich machen, was greift denn der Gegner an? Was sind die sogenannten Primärziele? Primärziele sind die in sich militärischen Ziele, ja, ich versuche Waffen zu zerstören oder Munitionsdepots, ja, ich greife Militärbasen an und das, was dann danach angegriffen wird, was ist das? Infrastruktur, ja, Elektrizität, Wasserwerke, was auch immer. So, und was ist Gebet? Gebet ist die Waffe, die ich habe, ne? Ich soll ja gar nicht andere Waffen schwingen. Gebet ist Waffe und Gebet ist Infrastruktur, denn durch das Gebet bekomme ich von Gott her, was ich brauche. Also was wird Gottes Gegenspieler als erstes angreifen bei uns? Unser Gebetsleben. Und wenn er daran erfolgreich ist, dann ist er glücklich. Dann ist er seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen und dieses Bewusstsein müssen wir einfach mehr entwickeln, ja. Und deshalb kämpf um deine Gebetszeiten. Das ist deine Infrastruktur, deine geistliche Infrastruktur. Und das ist mit dem du wirklich was bewirken kannst, im Blick auf dich selber, auf Mitmenschen, auch wenn wir da 100% nie rauskriegen werden, wie unser Gebet wirkt. Es ist kein Automatismus, es ist keine Magie. Am Ende geschieht das, was Gott will. Aber wenn wir überhaupt einen Beitrag leisten können, dann durch Gebet. Und was mir tatsächlich an der Stelle Mut macht, ist die Umfrage, die wir in den letzten Wochen gemacht haben und wo mittlerweile, glaube ich, knapp 70 Leute teilgenommen haben, finde ich sehr cool. Vielen Dank dafür. Was mir echt Mut macht an der Stelle, ist, dass zwar auf der einen Seite viele von uns kämpfen um das Gebet und um die Gebetszeit und es fällt ihnen nicht leicht, aber ich fand es total ermutigend zu sehen, dass das Problem gar nicht so grundsätzliche Zweifel oder so eine grundsätzlich fehlende Freude am Gebet ist. Das hätte ich tatsächlich ein bisschen anders erwartet. Vielleicht auch, weil ich da von mir auf euch geschlossen hätte, was nie eine gute Idee ist. Aber bei den meisten, die kämpfen, ist das Problem eher dieses, ja, grundsätzlich, ja, finde ich ganz wichtig, aber jetzt nicht, weil mir die Energie fehlt. Ja, weil die Energie am Ende des Tages verbraucht ist, weil ständig irgendjemand an mir zerrt, die Kinder oder wer auch immer. Oder irgendwas einfach dringender erledigt werden muss. Da stehen schon wieder zwei auf der Matte, die unbedingt was wollen. Und dann schieben wir es vor uns her. Aber eigentlich vom Herzen her wissen wir, wie gut und wie wichtig das ist. Und das finde ich wirklich ermutigend und cool, weil wir merken, da arbeitet schon jemand in uns. Also der Gute, der Positive. Da ist was da. Ja, es sind gar nicht diese grundlegenden Zweifel am Gebet und dieses grundlegende Fehlen der Freude an Gott. Und da können wir andocken. Ja, und wenigstens das zu einem kleinen Gebet machen, dieses ich sollte eigentlich, ich will eigentlich, aber irgendwie jetzt geht's gerade nicht. Wenigstens daraus ein Gebet zu machen. Mach doch genau daraus ein Gebet. Und sag, Jesus, ich wüsste, es wäre jetzt so gut und so hilfreich. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Und vielleicht ergibt sich dann daraus sogar was Längeres. Aber sag ihm das einfach. Und dank ihm auch dafür, dass da grundsätzlich dieser Wunsch auch da ist und diese Sehnsucht da ist. Ja, formulier das und dann kann daraus was entstehen, dann kannst du darauf aufbauen. Und wenn du zu denen gehörst, denen tatsächlich am Ende des Tages die Energie fehlt, was ja verständlich ist, aber dann lasst uns auch versuchen, dass eigentlich Gottes Idee ist, dass durch das Gebet Energie wieder kommt. Also es klingt ja dann im ersten Augenblick so, als würde uns das Gebet jetzt noch mehr Energie absaugen. Das kriege ich jetzt nicht auch noch hin am Ende des Tages. Das ist nicht Gottes Idee bei Gebet, dass uns die Energie genommen wird dadurch, sondern dass wir dadurch Energie bekommen. Und dass wir dann im Laufe des Betens merken, hey, das tut mir gut. Das erfrischt mich. Das baut mich auf. Ja, und danach zu suchen und darum zu ringen. Ne? Ringen ist auch so ein Kampfbegriff. Und zu sagen, Mensch, Jesus, ich möchte das so gerne entdecken. Mach aus diesen Gedanken einfach ein Gebet. Das ist ein guter Anfang. Ich habe das Gefühl, das Gebet kostet mich jetzt irgendwie noch mehr. Aber so soll es doch gar nicht sein. Jesus, lass mich das entdecken, dass wenn ich mich jetzt hinsetze und mit dir rede, dass es dadurch besser wird, dass es dadurch leichter wird. Und das, was mir zum Beispiel durchs Internet angeboten wird, wenn ich völlig erschlagen nach Hause komme, dass das nicht die bessere Alternative ist, dass ich danach nicht wirklich glücklicher bin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's immer so. Ich lasse mich veräppeln und bin am Ende auch nicht viel fröhlicher als vorher. Und ich weiß nicht, was du dann machst, wenn dir die Energie fehlt. Vielleicht gibt's doch irgendwie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, geistliche Musik hören, dir Verheißungen von Gott zusingen zu lassen. Es gibt ja heute durch die Technik so tolle Möglichkeiten, sich genau die Lieder zusammenzustellen, die einen glücklich machen. Das muss man nur einmal machen, sich eine Playlist erstellen. Wer nicht weiß, wie das geht, freitags ist um 19.30 Uhr Jugendkreis, einfach kurz vorbeikommen. Da sind Jugendliche, die können das machen. Ja. Es war jetzt gefährlich, war unabgesprochen, aber vielleicht gibt's ja auch Kinder, Enkel, Nachbarn. Aber sich wirklich genau die Musik, die man mag und wo man manchmal merkt im Gottesdienst oder bei anderen Veranstaltungen, hey, das ist das Lied, das mir echt hilft, sich genau das anzuhören. Das ist einer der Vorteile bei diesen WLAN-Strahlen, die so durch den Raum schwirren, dass man Zugriff auf die besten Lieder ganz nach subjektivem Empfinden hat, die einem wirklich geistlich auch weiterhelfen, die einem Mut machen. Ja, und dann versuch, kleine Regelmäßigkeiten zu entwickeln. Regelmäßigkeiten sind hilfreich, das merken wir so oft im Alltag. Ne, dass Regelmäßigkeiten einfach ein gutes Geländer sind, an dem man durch den Tag kommt. Und das darf Beten auch sein, so ein Geländer. Ich finde es spannend, die Juden damals, die dann die ersten Christen wurden, da hat man in der Bibel an manchen Stellen den Eindruck, die haben diese jüdischen Gebetszeiten weiter beibehalten. Hätten sie gar nicht müssen. Aber irgendwie haben sie offensichtlich gemerkt, das ist gut, wenn ich diese festen Gebetszeiten im Laufe des Tages weiter einhalte. Das hilft mir. Und fang da ruhig klein an, ja, mit 5 Minuten. An der Stelle des Tages, wo du merkst, da schaffe ich es am ehesten, regelmäßig was Neues einzuführen. Das mag bei dem einen morgens sein, bei dem anderen abends oder wo auch immer. fang ruhig klein an. Ja, und such dir dann irgendwas, was dir wirklich hilft. Gerade wenn dir selber eigene Worte fehlen, gibt's auch da die tollen Möglichkeiten des Internets mal zu googeln. So Luthers Morgensegen, ne, gebt das mal ein. Und dann betet den Morgen. Der ist nicht lang, das ist ein Zehnzeiler oder so. Und lest den und betet den mal eine Woche morgens. Oder Luthers Abendsegen. Und es gibt bestimmt auch noch viele andere Morgen- und Abendgebete im Internet. Benutzt das, ne, wo Leute schon Worte für eure Situation gefunden haben. Und eine weitere Möglichkeit, eine gute Möglichkeit ist, komm hier in die Gemeinde, wenn hier gebetet wird. Ja, ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, und es klingt erstmal ein bisschen steif, jede Woche mindestens einen der Kreise zu besuchen und zu nutzen, die es hier im Haus gibt. Und es hilft mir. Und manchmal sitze ich drin und bete nicht laut mit. Und manchmal bete ich mit. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, es ist die beste Atmosphäre, die ich mir suchen kann. Mich dorthin zu setzen, wo Beter sind. Und da bete ich in Gedanken mit. Und manchmal vielleicht sogar laut. Nutz das als Chance. Ja, das du einfach mitgenommen wirst in diese Atmosphäre des Gebetes und in die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern aus der Gemeinde. Und ein weiterer Punkt, der ist aber dann jetzt wirklich nur noch ganz kurz und dann bin ich auch gleich fertig. Wenn das Problem tatsächlich ist, dass wir immer wieder völlig ausgepowert sind von unserem Tag, dann müssen wir eventuell doch auch noch 2. Korinther 2, Vers 4 anschauen. Da heißt es, niemand, der Kriegsdienste leistet, das klingt immer so brutal oder so martialisch, aber es geht eben um Kampf. Ja, wer im Kampf ist, der verwickelt sich, also niemand, der im Kampf ist, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Vielleicht ist unser Leben einfach zu vollgepackt und zu kompliziert, weil wir in Summe auch zu viel angehäuft haben an Besitz und an Verbindlichkeiten, um die wir uns dann wieder kümmern müssen. Und ich weiß, und deswegen ist dieser Punkt auch kurz, das Problem kann ich von hier vorne nicht lösen. Ich habe leider nicht den einen schlauen Satz, der deine Verbindlichkeiten, für die du dich entschieden hast, runterfährt. Aber wenn du merkst, dass du diese vielen Verbindlichkeiten im Leben hast, die dir letztlich die Luft zum Beten nehmen, dann such dir eine Person deines Vertrauens, mit der du das durchsprichst, mit der du konstruktiv überlegen kannst, wie kann ich diese Verbindlichkeiten in meinem Leben runterschrauben. Und dann muss man vielleicht manchmal ehrlich erstmal sagen, ich sehe die nächsten 3 Jahre kein Land, weil ich nicht, mir fehlt völlig die Fantasie, was sich die nächsten 3 Jahre ändern kann. Aber man kann anfangen, darüber nachzudenken, wie kam es zu diesen vielen Verpflichtungen? Wo bin ich vielleicht wirklich falsch abgebogen, hätte eine andere Entscheidung treffen sollen? Und das hilft dann auch schon mal, beim nächsten Mal genauer zu überlegen, für welche weiteren Verpflichtungen man sich entscheidet. Aber das ist einfach von hier vorne gesagt, das weiß ich. Aber wenn es kompliziert ist, dann versuch's auch nicht alleine. Such dir jemand, mit dem du drüber redest. Ja, wie können wir diese vielen Verpflichtungen, die wir eingegangen sind und die uns die Luft zum Beten nehmen, wie können wir die reduzieren? Ja, und so kämpfe den Kampf. Kämpfe diesen Kampf um deine Gebetszeiten. Es ist das Wichtigste, tatsächlich. Und so bete ich noch mit uns. Jesus, und bleib du bitte dran und hilf uns, dieses gute Maß zu finden, uns wirklich an dich zu halten, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen, von dir motiviert zu werden, von dir Freude zu empfangen und auf der anderen Seite aber eben auch wirklich zu schauen und was heißt das für mich, wovor muss ich fliehen, was soll ich verfolgen in meinem Alltag. Hilf du uns da wirklich dieses gesunde Maß zu finden, sodass es dann wirklich zu guten, zu gewinnbringenden, zu erfrischenden und frohmachenden Gebetszeiten wird. Danke, dass das dein Ziel ist, dein Wunsch ist, dass du da an unserer Seite sein willst. Vielen Dank dafür. Amen.